Trotz der leiblichen Auferstehung, gegen die der Heide Celsus den Vorwurf erhob, das sei nicht die Sprache des vernünftigen Menschen, sondern der Schrei des Fleisches und der Sinnfälligkeit des neuen Jerusalem, ist dennoch das Moment der Jenseitigkeit des neuen Lebens gegenüber dem Alten gewahrt. Auf die verfängliche Frage, welchem von den sieben Männern das hebräische Weib, das einem nach den anderen als Gattin angetraut war, in der Auferstehung angehören sollte, gibt der Meister die Antwort: Die Söhne dieser Welt freien und lassen sich freien, die aber gewürdigt sind, zu jener Welt zu gelangen und zu der Auferstehung von den Toten, die werden weder freien noch lassen sie sich freien. Können sie doch auch nicht mehr sterben, denn sie sind Engeln gleich und sind Gottes Söhne, da sie Söhne der Auferstehung sind. Es ist eben ein verklärter Leib, der ins Jenseitige eingeht. Es wird gesät verweslich, auferweckt unverweslich. Es wird gesät in Unehren, auferweckt in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit, auferweckt in Kraft. Es wird gesät ein seelischer Leib, auferweckt ein geistlicher Leib, belehrt Paulus die Korinther. Himmel und Erde sind dann nicht mehr, was sie waren, sind in eins verschmolzen, das Himmelreich auf Erden. Der Reich-Gottes-Gedanke bedeutet das Jenseits alles Bestehenden, ob dies nun auf der verklärten Erde sich vollziehen soll oder über den Wolken unserer wartet, ist nebensächlich. Gottes ewiges Reich, dies der letzte und höchste Sinn alles Seins, die Idee, die die Christen der ersten Jahrhunderte alle Marter Wohlgemut ertragen ließ. Und was früher Pein und Schrecken, Trauer und Wehmut in sich barg, das Sterben, das wurde jetzt ersehnter Augenblick, heilige Stunde der Erlösung, seliges Ausruhen bis zur neuen Geburt in das Leben. War der Tod früher der unerbittliche Feind, so war er jetzt der Pförtner der Unsterblichkeit.